ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir besprechen in diesem Podcast vielfältige Fragen rund um den Ukraine-Krieg und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, der heute wieder zugeschaltet ist. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Es hat sich ja politisch viel bewegt im Verlauf einer Woche. Ist nur nicht wirklich klar, in welche Richtung, und trotz der politischen Gespräche ging der Krieg weiter. Bei den Angriffen aus der Luft sind die Russen wieder eine neue Eskalationsstufe hinaufgestiegen, sag ich mal. In einer der letzten Nächte haben sie den massivsten Drohnenangriff überhaupt seit Kriegsbeginn ausgeführt. Über all das wollen wir heute reden, auch über die Diskussionen zu den künftigen Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik, und wir beantworten immer wieder Hörerfragen. Aufzeichnungszeit für diese Folge mit der fortlaufenden Nummer 269 ist Dienstag, 20. Mai 2025. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr zu hören. Das Ganze wie immer auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, vielleicht zunächst mal wieder ein kleiner Überblick.
Ja, die Russen greifen weiterhin an. Sie haben weiterhin die Initiative. Sie haben allerdings auch weiterhin große Verluste entlang der Front. In vielen Abschnitten der Front kämpfen sie mit abgesessenen Soldaten oder mit Soldaten, die auf Motorrädern die letzten Meter überwinden, bevor sie dann in die ukrainischen Stellungen einbrechen oder auch durch Zivilfahrzeuge, durch Buggys oder dergleichen mehr nach vorne gebracht werden. Dadurch versuchen sie, Material zu schonen. Ihre eigenen Soldaten schonen sie dabei nicht. Die Ukraine hält dagegen. Sie macht Gegenangriffe an manchen Stellen, muss allerdings auch an einigen Stellen weiter zurückgehen.
Okay, gehen wir noch näher drauf ein dann. Wenn wir jetzt ein bisschen ausführlicher auf die Lage schauen, will ich aber mal mit dem schweren Drohnenangriff auf die Ukraine in der Nacht, ich glaube zu Sonntag, beginnen. Der schwerste überhaupt, seit die Russen diesen Krieg angefangen haben. Über 270 Drohnen haben sie geschickt. Eine ähnliche Größenordnung hatten sie zuletzt Ende Februar erreicht, aber da waren sie ein paar Drohnen weniger, zumindest hat man weniger gezählt. Wie ist dieser Angriff abgelaufen? Welche Schäden gab es da?
Also es war der schwerste Angriff seit Kriegsbeginn. Wenn man die Zahl der eingesetzten Drohnen ansieht und zur Grundlage nimmt, 273 von diesen Shahid-Drohnen. Insgesamt hat sich der Drohneneinsatz der Russen, was diesen Typ der Langstreckendrohnen angeht, in den letzten 11 Monaten bis etwa März nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte kontinuierlich Monat für Monat erhöht. Im Vergleich von Juni letzten Jahres bis März fast verzehnfacht. Im April allerdings ging der Drohneneinsatz um 25% runter. Wenn man aber den langfristigen Trend ansieht, ist eine deutliche Steigerung erkennbar.
Bei diesem Angriff selber waren ausschließlich Drohnen unterwegs?
Ja, in den letzten Monaten waren immer mal wieder Raketen oder Marschflugkörper mit dabei. Nein, bei diesem großen Angriff waren es nur Drohnen. Der letzte große Angriff auch mit Raketen und Marschflugkörpern, der liegt schon einige Wochen zurück. Die Russen verlassen sich also zurzeit, was die nächtlichen Luftangriffe angeht, auf den Drohneneinsatz. Das kann sich aber auch wieder ändern in den nächsten Tagen.
Ich hatte nach Schäden schon gefragt, was ist da bislang bekannt und natürlich auch über, was ist über Tote und Verletzte bekannt?
Ja, das ist einmal die Kiew-Region, die getroffen worden ist. Eine 28-jährige Frau ist getötet worden und mindestens 3 Menschen sind verletzt worden. Einschließlich ein 4-jähriges Kind. Einige Wohnhäuser wurden beschädigt. In der Sumy-Region gab es Schäden an einem Industriebetrieb, der nicht näher bezeichnet ist. Und in der weiteren Kiew-Region auch Wohngebäude beschädigt. Alles in allem, aber wenn man diese tragischen Todesfall mal weglässt von der Frau und die Verletzten da dabei. Bei diesem Großeinsatz von Drohnen ist doch bemerkenswert wenig Schaden angerichtet worden. Jedenfalls sind die Schäden nicht so dokumentiert, dass ich jetzt da mehr sagen könnte darüber.
Und wenn wir mal schauen auf die Zahl der Drohnen, die ihre Ziele durch ukrainische Gegenmaßnahmen auf jeden Fall nicht erreicht haben, also ob man sie nun abgeschossen oder anderweitig bekämpft hat, dann fällt ja auf, dass die Abfangquote deutlich niedriger ist als noch vor Monaten. Damals hatte man sich ja fast schon daran gewöhnt, dass die Ukraine fast alle Drohnen vom Himmel geholt hat. Über eine Ursache hatten wir schon gesprochen, nämlich die veränderte Taktik der Russen beim Einsatz dieser Drohnen. Das brauchen wir sicherlich nicht ganz ausführlich machen, denn die Erklärung, die Sie sicher auch dazu haben, es wäre ja alles ein bisschen Wiederholung.
Also in der Tat habe ich mit Herrn Erle auch darüber gesprochen, als Sie nicht da waren. Der Trend hat sich fortgesetzt und das ist auch bei diesem Angriff in der Nacht zu Sonntag erkennbar. Von diesen 273 Drohnen wurden 88 Drohnen abgeschossen und 128 durch andere Maßnahmen, also mutmaßlich durch Störsignale, daran gehindert, ihre Ziele zu treffen. Oder es waren auch nur Aufklärungsdrohnen oder Drohnen, die als Täuschdrohnen verwendet worden sind. Aber es blieben eben 57, die dann ihre Ziele erreichten. Dieser Mix von bewaffneten Drohnen, Aufklärungsdrohnen und Täuschflugkörpern ist schon seit einiger Zeit geübte Praxis. Manchmal sind bis zur Hälfte der Drohnen unbewaffnet. Es macht es aber der Ukraine schwer, sich dann auf die wirklich wichtigen Ziele, die bewaffneten Drohnen, zu konzentrieren, weil es zu einer Übersättigung des Luftraums kommt. Weitere konstante Änderungen in der Taktik sind die stets wechselnden Einflugrouten, größere Flughöhen, damit sie durch Maschinenkanonen schwerer bekämpft werden können. Und erst im letzten Moment gehen dann die Drohnen zum Sturzflug über und dann bleibt natürlich kaum noch Zeit zu reagieren. Und eine weitere Änderung in der Taktik, die hat sich auch in den letzten Wochen schon angedeutet, dass auch der Trend, der verstetigt sich, dass man zunehmend die Region Kiew und die grenznahen Gebiete bzw. die frontnahen Gebiete auch mit Drohnen bekämpft. Dahinter steckt wohl die Absicht, dass die Drohnen nicht durch die Flugzeuge der Ukraine abgeschossen werden können, die ja weiter im Hinterland operieren müssen, damit sie nicht ihrerseits abgeschossen werden von der russischen Luftverteidigung.
Aber es ist ja nicht nur die geänderte Taktik, die die Russen erfolgreicher macht. Die Russen haben, so habe ich es zumindest gelesen, diese meist Shahid-Drohnen auch in wesentlichen Teilen modifiziert.
Das stimmt. Sie haben manche mit Düsenantrieben ausgestattet, statt mit den üblichen Zweitaktmotoren mit Propellerantrieb. Das macht die Drohnen schneller. Sie fliegen mit mehr als doppelter Geschwindigkeit bis zu 400 Kilometer pro Stunde. Zugleich können sie höher fliegen und sind damit durch die Flugabwehrkanonen schwer zu bekämpfen. Wenn, dann müsste man sie mit Flugabwehrraketen bekämpfen, die aber rar und teuer sind. Gleichzeitig können diese Drohnen mehr Sprengstoff tragen. Also man geht dort von 30 Kilo etwa bis zu 90, 100 Kilo nach oben. Also die Sprengstoffmenge hat sich mehr als verdreifacht. Dazu kommt in allen Typen, also nicht nur in dieser Düsenantriebsversion, ein verbessertes Navigationssystem und auch in allen Drohnen die Verwendung von Glasfaser und Kohlenstofffaser für den Rumpf, damit die Drohne eine möglichst kleine Radarsignatur hat, also vom Radar nicht gesehen werden kann.
Und Nachschubprobleme bei den Drohnen scheinen die Russen ja auch nicht wirklich zu haben.
Nein, die Shahid-Drohnen werden ja seit 2 Jahren in Russland selbst gebaut, genauer gesagt in Alabuga. Das liegt in Tatarstan. Diese Fabrik ist mehrfach schon angegriffen worden durch die Ukraine. Die letzte Zahl, die hier veröffentlicht worden ist, ich glaube vom Wall Street Journal in einer Recherche, beträgt etwa eine Kapazität von 6.000 pro Jahr aus dem letzten Jahr. Das dürfte mittlerweile höher liegen.
Inwieweit machen sich denn bei solchen Angriffen bei den Ukrainern Löcher im Luftverteidigungsnetz auch wirklich bemerkbar? Also neue Löcher, sage ich mal, zusätzlich zu denen, die ja ohnehin bestanden und bestehen.
Also Löcher hat es ja immer gegeben, Aber wir sprechen jetzt von Lücken, die sich auftun, weil die Flugabwehr, gerade die auf Kanonenbasis arbeitet, also nicht mit Flugabwehrraketen, die Drohnen nicht mehr bekämpfen können, obwohl sie eigentlich dort stationiert sind. Die Ukraine hat sich ja flächendeckend im Grunde genommen mit solchen Flugabwehrkanonen ausgerüstet oder auch nur schweren Maschinengewehren und hat da sehr große Erfolge erzielt. Allerdings hat sich das jetzt mit dem Fortschritt, mit dem technologischen Fortschritt und mit der veränderten Taktik geändert.
Wäre denn der Westen imstande, speziell hier mit Waffen zu helfen?
Also idealerweise müsste man weitere Geparden, Flugabwehrkanonenpanzer liefern. Da hat die Ukraine so gut über 40 mittlerweile. Oder auch andere Flugabwehrkanonen aus anderen Produktionen aus dem Westen. Aber ich glaube, da hat man bereits das getan, was man konnte. Es sei denn, man bestellt neue, die neu gebaut werden müssen, was natürlich mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Das heißt, die Flugabwehrkanonen, wenn Sie sagen, jetzt mehr Gepard, irgendwie sind dann doch nicht ganz nutzlos gegen Drohnen?
Nein, sie sind natürlich nicht nutzlos, wenn sie so stationiert werden, dass sie tatsächlich das lückenlos abdecken, auch unter dem taktischen Einsatz, dass sie aus großen Höhen quasi senkrecht nach unten kommen. Das ist ein anderes Profil, das sie dann fliegen. Und dann brauchen sie auch ein dichteres Netz an Flugabwehrkanonen.
Okay, jetzt hatten wir den Angriff vom Sonntag, aber das ist ja nicht bei weitem der einzige Luftangriff der Russen mit tödlichen Folgen, ne?
Sie spielen jetzt an auf diesen Zwischenfall in der Region Sumy. Das war ein Angriff mit einer kleinen Drohne, die der Drohnenpilot auf einem Bus in der Region Sumy gelenkt hat. Das sind kleinere Drohnen mit Reichweiten von ca. 15 Kilometer, vielleicht etwas mehr. Der Pilot sieht dabei das Ziel auf seinem Bildschirm, bis die Drohne dann im Ziel einschlägt. Nennt die auch First-Person-View-Drohnen, sind zu Hunderten im Einsatz entlang der Front, aber eben in diesem beschränkten Band von etwa 15 Kilometern. In diesem Fall hat es einen blauen Bus getroffen, in dem ausschließlich Zivilisten saßen. Das war in einem Dorf in der Region Sumy, unweit der Grenze nach Russland. Die Menschen waren dort unterwegs in die Provinzhauptstadt Sumy, mutmaßlich von ihr aus dem Dorf heraus. 9 Menschen wurden mindestens getötet und es gab mehrere Verletzte.
Und weil wir bei den Luftangriffen sind, vielleicht schauen wir auch noch mal kurz auf die der Ukraine, auf Ziele im russischen oder im russisch besetzten Gebiet.
Da war es in den letzten Tagen auffällig ruhig. Es gibt keine Berichte über ukrainische Angriffe auf Ziele weit hinter der Front. An den militärischen Fähigkeiten lag das sicher nicht. Deshalb liegt für mich der Schluss nahe, dass die ukrainische Führung die diversen Gespräche über einen Waffenstillstand nicht belasten wollte und niemanden die Gelegenheit geben wollte, die Ukraine zu beschuldigen, dass die Gespräche nicht erfolgreich waren. Das kann ich nicht genau sagen, aber der Schluss liegt nahe, wie ich sage.
Okay, dann jetzt noch ein kurzer Blick auf das Kriegsgeschehen auf dem Boden, also auf die Kämpfe entlang der Frontlinie. Wie sieht die Lage an den einzelnen Brennpunkten konkret aus, also sofern es da Veränderungen gibt? Vielleicht gibt es auch möglicherweise den einen oder anderen neuen Brennpunkt oder einen alten nicht mehr?
Also im Norden hat sich die Lage wesentlich nicht geändert. Die Ukraine halten nach wie vor dort einen kleinen Streifen Land im Bereich Kursk, in der Region Kursk und auch in der Region Belgorod. Die Russen auf der anderen Seite auch einen Streifen in der Region Sumy. Kupiansk gibt es keine großen Veränderungen. Der Schwerpunkt liegt in zwei Bereichen und das ist nach wie vor die Region Pokrovsk, wo die meisten Angriffe stattfinden. Die Russen waren erfolgreich nordostwärts der Stadt Pokrovsk. Da sind sie so weit nach vorne gekommen, dass sie jetzt die Straße, die von Bobrovsk nach Konstantinivka verläuft, dass sie die jetzt vollständig besetzt haben, sodass sie unterbrochen ist. Dass die Straße nach Nordosten, die anderen Straßen nach Norden und Nordwesten sind noch frei. Und der zweite Abschnitt ist das, was wir auch schon diskutiert haben, die Lage um Toretsk. Toretsk ist ja im Wesentlichen besetzt. Es gibt einen kleinen Abschnitt im Südwesten von Toretsk, der noch offen ist nach einem ukrainischen Gegenangriff. Aber der russische Angriffsstoß geht jetzt Richtung Konstantinivka, also nach Nordwesten. Und dort sind sie auch wieder vorangekommen.
Okay, dann Punkt erstmal unter diese Einschätzungen anschließen. An die aktuelle Lage möchte ich mal noch zwei Mails mit Fragen, die uns erreicht haben. Die erste kommt von Dominik Böhme, der hat zwei Fragen. Die erste lautet wie folgt, ich zitiere. Vor einiger Zeit hat der Herr General angemerkt, dass die Ukraine in ihrer Struktur der Einheiten Probleme mit der Kommunikation zwischen Einheiten an der Front hat, sprich nur noch einzelne Brigaden, keine Division oder Korps. Vor kurzem hat die 12. Brigade Azov verkündet, gemeinsam mit vier anderen Brigaden, dass erste Korps Azov gebildet zu haben. Sieht der Herr General dahingehend auch bei anderen Einheiten eine Strukturänderung? Zitat Ende. Und lassen Sie mich zunächst mal, Herr Bühler, den Bogen noch ein bisschen weiter aufziehen und ganz generell fragen. Also sind das jetzt organisatorische Änderungen, die das Problem der ukrainischen Armee tatsächlich beheben können? Also immerhin scheint es mir hier eine Art Initiative von unten zu geben. Und das, so scheint mir auch, ist es nicht unbedingt eine Art, wie sich Militär organisieren sollte.
Also es geht um das Problem, dass die taktischen Führungsstäbe der Ukraine bisher bis zu 9, 10 Brigaden zugeordnet hatten, manchmal auch in Einzelfällen mehr. Ein NATO-Divisionsstab, also auch ein taktischer Stab, der führt in der Regel 3 bis 4 Brigaden. Das ist eine Zahl, die taktisch noch sinnvoll eingesetzt werden kann. Es geht also hier um die gemeinsame Ausführung eines Auftrags, die gegenseitige Unterstützung, das Bilden von Reserven und so weiter. Wie ich von ukrainischen Offizieren höre, ist es aber keine Initiative von unten, sondern folgt durchaus der Absicht des ukrainischen Generalstabs, die in der NATO übliche Führungsstruktur langfristig einzunehmen. Was natürlich in einem solchen laufenden Krieg nicht einfach ist.
Ja, also kann man sicher im Laufe der Zeit damit rechnen, dass es dann ähnliche andere Beispiele gibt, bis es dann möglicherweise auch mal vollständig umorganisiert ist. In der zweiten Frage von Dominik Böhmer, da geht es um die Bedeutung von ausländischen Freiwilligen. Er führt dann mehrere Beispiele für Truppenteile und Einheiten mit solchen Freiwilligen auf und schreibt, wieder Zitat, ich persönlich sehe darin einen möglichen Mehrwert, den die Ukraine bei Aufnahme für die NATO bringen könnte, da erfahrene Soldaten ihr Wissen an ihre NATO-Landsleute weitergeben könnten, in Klammern jetzt gerade in Bezug auf den Einsatz von Drohnen und welche Taktiken sich mit welchem NATO-Gerät eignen würden, Klammer zu und Zitat Ende. Auch hier Vorbemerkung von mir, hier scheint jetzt mir der zweite Schritt vor dem ersten gedacht, Stichwort NATO-Aufnahme. Das ist ja nun etwas, das derzeit eher unwahrscheinlich erscheint. Andererseits braucht es auch für den Austausch mit NATO-Armeen jetzt nicht unbedingt die Mitgliedschaft in der Allianz.
Ja, das ist so. Die Ukrainer sind ja Partner der NATO, ohne formal Mitglied der NATO zu sein, also ohne den Schutz des Artikel 5 des NATO-Vertrags zu genießen. Insofern gibt es auch heute schon einen regen Informationsaustausch, die NATO nutzt, um eigene Organisation, Taktik, Ausbildung, Ausrüstung zu überprüfen und Schlussfolgerungen für die weitere Entwicklung der NATO zu ziehen. Aber ich will zu der Frage von Herrn Böhme nochmal sagen, also es gibt keine Soldaten, aktiven Soldaten oder auch Reservisten von NATO-Streitkräften, die in der Ukraine als Soldaten dienen. Das gibt es nicht, das ist ausgeschlossen. Wenn, dann sind das Landsleute, die sich der Ukraine anschließen und dort gegen Geld oder aus anderen Motiven heraus, auch aus Idealismus heraus, das muss man auch sagen, das gibt es auch, dort mitkämpfen mit der Ukraine. Die werden aber nicht, wenn sie zurückkommen, in die Streitkräfte der NATO-Staaten integriert. Aber es gilt das, was ich eingangs gesagt habe, der Austausch funktioniert trotzdem.
Ja, und dass es sich da um Freiwillige handelt, wie Sie es auch formuliert haben, ich glaube, das war auch der Ausgangspunkt von Herrn Böhme. Die zweite Mail, auf die ich gerne eingehen würde, die geht von der Lage in den besetzten Gebieten aus. Hier geht es um die Situation der Zivilbevölkerung, die teilweise offenbar genötigt wird, russische Pässe anzunehmen. Sie hatten in der letzten Folge darüber mit Christian R. gesprochen. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle für die angenehme Vertretung. Und darauf, auf diese Gespräch mit Herrn Erl bezieht sich André Schulz aus Ostwestfalen-Lippe und zwar wie folgt, ich zitiere, ich frage mich, wie ich in derartiger Situation dann wohl handeln würde. Vermutlich würde ich mich aus Angst vor Folter und Tod beugen. Ich würde zumindest versuchen, meinen Reisepass irgendwie irgendwo für die Zeit nach der hoffentlich erfolgenden Rückeroberung zu verstecken und freiwillig in Anführungszeichen freiwillig, den deutschen Perso gegen das jeweilige erforderliche russische Dokument eintauschen. Wie wäre das nach heutiger Rechtslage in Deutschland? Würde mich nach Rückeroberung eine Strafe wegen Verrats oder Ähnlichem erwarten? Zitat Ende. Also ich kann natürlich verstehen, dass man sich solche Gedanken macht, aber man muss wohl doch mal deutlich sagen, also dass wir an diesem Punkt, an dem sowas praktisch eine Rolle spielen könnte, noch lange, lange, lange nicht sind. Mir fehlt derzeit auch die Fantasie, mir vorzustellen, dass wir je an einen solchen Punkt kommen. Aber zur Frage, wenn man sich zu nichts verpflichtet hat, Herr Bühler, einem Land gegenüber, wenn man keinen Eid geleistet hat oder Ähnliches, dann kann man doch auch keinen Verrat begehen, oder?
Also ich stimme Ihnen zu. Zu diesem Punkt wird es bei uns nicht kommen. Wenn wir unsere NATO-Streitkräfte zu einer auch künftig wirksamen Abschreckung befähigen, was Sie dann ansprechen ist, wir haben Gott sei Dank keine Erfahrungswerte und deshalb kann man jetzt das nicht aus der Erfahrung heraus irgendwie beurteilen. Aber ich kann das vielleicht mal berichten von der Ukraine, wie die Ukraine damit umgeht mit solchen Problemen. Die ukrainische Regierung hat schon vor längerer Zeit gesagt, dass es keine Konsequenzen gäbe, wenn Ukrainer in den besetzten Gebieten russische Pässe annehmen, um die Lebensumstände für die Menschen zu verbessern. Das ist also ein Entgegenkommen auch der Regierung, dass sie das wieder zurück umwandeln können, wenn denn die Besetzung irgendwann mal zu Ende geht.
Sie sagen entgegenkommen, ich würde es nicht so bezeichnen, aber das habe ich ja, glaube ich, schon deutlich gemacht. Also man kann diesen Menschen, glaube ich, wirklich nichts vorwerfen, weil sie sich ja nicht verpflichtet haben. Also,
nein, aber, natürlich nicht. Das habe ich auch nicht, das habe ich auch nicht gemeint damit. Ja. Gut, vielleicht habe ich das Wort entgegenkommen etwas falsch gewählt.
Ja. Ich finde das eine Selbstverständlichkeit, dass das so ist, was die ukrainische Regierung da möglicherweise praktiziert. So, ja. Dann haben wir zumindest zwei Mails mal schon beantwortet. Danke an dieser Stelle mal an alle, die uns ihre Fragen oder auch nur Gedanken zu verschiedensten Aspekten schicken. Vieles davon fließt natürlich in den Podcast mit ein. Auch wenn wir nicht jede Frage explizit und mit Namen des Fragestellers oder der Fragestellerin im Podcast zu Gehör bringen können. Wenn Sie selbst Fragen, Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. Fragen gibt es natürlich nicht nur zum militärischen Geschehen, sondern auch zu den Dingen, die politisch diskutiert werden. Zu denen kommen wir sicher auch teilweise im jetzt folgenden Abschnitt. Fangen wir mal an mit den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges oder auch nicht. Erstes Stichwort da Istanbul. Ich nehme an, Herr Bühler, dass Sie keine sonderlich hohen Erwartungen hatten, dass bei diesem Termin in der vorigen Woche mehr herauskommt, als herausgekommen ist, oder?
Nein, die Verhandlungen waren ja auch keine wirklichen Verhandlungen. Putin hat diese Gespräche ja angeregt, weil er antworten musste auf das Ultimatum von Trump und von den vier Regierungschefs, die am 10.5. in Kiew waren, unter anderem unser Bundeskanzler. Er hat sich wohl davon versprochen, dass durch ein solches Gesprächsangebot die Position gegenüber Trump gestärkt wird. Dieser hatte einen Rückzug von seiner Vermittlungsrolle und sogar Sanktionen angedeutet, wenn Russland nicht zu einem Waffenstillstand bereit wäre. Er hat offensichtlich nicht damit gerechnet, dass Selenskyj sofort auf diesen Vorschlag reagiert hat und gesagt hat, er werde da sein in Istanbul und auf Putin warten. Putin hat dann nach langem Zögern eine Delegation geschickt, die von der Zusammensetzung her, von der Hierarchie also her, sicher kein Mandat hatte, Verhandlungen zu führen, sondern Direktiven mitgebracht hat aus Kreml, die aus den bekannten Positionen bestanden. Und so endeten die Gespräche auch schon nach ganz kurzer Zeit. Es gibt eine positive Sache dabei, es ist ein Gefangenenaustausch vereinbart worden, das ist nichts Neues. Er hat schon etwa knapp 70 gegeben oder mittlerweile vielleicht schon über 70. Aber die Größenordnung ist so, dass wir das noch nicht gesehen haben. Es sind 1000 von jeder Seite, sollen da ausgetauscht werden. Neuesten Aussagen jetzt aus Kiew kann man entnehmen, dass das nächste Woche schon losgehen soll. Aber es gibt auch andere Aussagen. Es gibt Aussagen, die durchgesickert sind jetzt, dass die russische Delegation gesagt hat, also wenn er uns die 4 Regionen nicht übergibt, auch die Teile nicht, die wir noch gar nicht besetzt haben, dann machen wir einfach weiter. Und dann können es 5 werden, dann können es 8 Regionen werden, in die wir einmarschieren. Und das zeigt deutlich, dass die Absicht weiter gesteckt ist als nur diese 4 Regionen. Es gibt andere Berichte, die da sagen, dass man von russischer Seite gesagt hat, also man wisse, dass es im Umfeld der ukrainischen Delegation in den Familien, Freundeskreisen Opfer gegeben habe. Aber man muss jetzt weitere Opfer vermeiden und deshalb muss man den Forderungen zustimmen, die im Wesentlichen die Kriegsziele waren, die die Russland eigentlich schon von Anfang an hatte.
Sie sagten, Selenskyj habe gesagt, also ich bin dann sofort da in Istanbul, wenn wir reden können. Man muss aber auch sagen, lange Zeit hatte sich die Ukraine ja, ich formuliere es mal freundlich, geziert, solche Verhandlungen führen zu wollen. Also sicher auch aus Angst, über den Tisch gezogen zu werden. Aber mittlerweile kann man ja solche Verhandlungen erstmal ganz ohne Befürchtungen auch fordern, sage ich mal etwas salopp, weil man davon ausgehen kann, dass die Russen sowieso nicht darauf eingehen werden. Oder haben Sie einen anderen Eindruck?
Also die Ukrainer fordern aus meiner Sicht zu Recht einen Waffenstillstand, bevor es zu substanziellen Friedensgesprächen kommen kann. Russland führt ja erkennbar den Krieg auf 2 Linien im Augenblick, der militärischen Seite und der diplomatischen Seite. Beide Linien haben die gleichen Kriegsziele im Blick, die seit Beginn des Krieges unverändert sind. Ich sagte es gerade. Friedensgespräche können und werden sich lange hinziehen. Wenn Russland seine militärischen Operationen weiter fortsetzt, dann besteht weiterhin die Gefahr, dass Russland seine Kriegsziele auf militärischem Weg erreicht. Insofern ist die Forderung der Ukraine nach einem Waffenstillstand nur zu verständlich.
Wie bewerten Sie denn den aktuellen Stand der Dinge im politischen Gezerre, also nach Istanbul, nach dem neuerlichen Telefonat der Europäer mit Donald Trump oder Telefonat Tenga, dann nach dem Telefonat, das Donald Trump gestern Nachmittag unserer Zeit mit Wladimir Putin geführt hat?
Ja, das sieht schon so aus wie ein Gezerre, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt endlich Gespräche, auch wenn sie bisher ergebnislos waren. Was das gestrige Telefonat angeht, so fürchte ich, dass es nichts gebracht hat. Ergebnis war ja wohl nach Aussagen von Putin, dass Russland jetzt ein Memorandum ausarbeiten soll und das dann Basis für Friedensgespräche sein könnte. Und auf dieser Basis wäre dann ein Waffenstillstand nach Aussage von Putin möglich. Das ist, also bewerte ich das, keine bedingungslose Waffenruhe, wie sie Trump im März gefordert hat und der sich Selenskyj auch angeschlossen hat oder anschließen musste und die auch von den Europäern übernommen wurde. Man braucht jetzt nicht über das Memorandum zu spekulieren, aber man kann erwarten, dass Russland dort genau die Kriegsziele weiterverfolgt, die es schon von Anfang an verfolgt hat. Aber da lasse ich mich gerne überraschen. Selenskyj hat das Ergebnis des Telefonats begrüßt. Ein Treffen aller Teams auf hoher Ebene solle stattfinden und sagt auch gleich dazu, wer die Teams stellt: Ukraine und Russland, USA und die europäischen Staaten. Ob das von Russland akzeptiert wird, da müssen wir mal sehen. Er sagt auch gleich dazu, eine Waffenruhe sei notwendig und die Ukraine würde sich nicht aus den Teilen der vier Regionen zurückziehen, die die Russen bis heute nicht besetzen konnte. Und letzteres ist ja auch eine grundlegende Forderung der Russen. Insofern ist die Frage, ob das Ganze Aussicht auf Erfolg hat.
Mal zwei Eindrücke meinerseits, ohne den Anspruch auf irgendeine Art von Vollständigkeit. Bei Trump, so scheint mir, wird immer offensichtlicher, dass der mit seinen Drohungen auch nicht so wahnsinnig viel ausrichten kann, auch nicht mit seiner Dealmakerei. Und zweitens, die Europäer haben sich ja Schritt für Schritt irgendwie wieder zumindest ein bisschen ins Spiel gebracht. So ins Spiel gebracht, dass auch Trump nicht mehr wirklich an ihnen vorbeikommt. Ich weiß zwar natürlich nicht, wie nachhaltig das ist, aber immerhin. Können Sie diese Eindrücke nachvollziehen?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich finde, dass Trump jetzt ernst machen sollte mit der Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Wobei wir nicht wissen, ob die öffentliche Kommunikation Putins und Trumps über den Inhalt des mehr als zweistündigen Gesprächs tatsächlich dem Gesprächsinhalt und wie das Gespräch geführt worden ist, vollständig wiedergibt. Also den Vorbehalt würde ich da machen wollen. Vielleicht haben Sanktionen ja eine Rolle gespielt. Auf jeden Fall sind die Sanktionen, die der republikanische Senator Lindsey Graham im Senat in Washington vorbereitet hat, ganz offenbar geeignet, Russland in seinen Ölexporten über die Schattenflotte und damit bei der Finanzierung des Krieges schwer zu treffen. Dort im US-Senat gibt es auch mittlerweile nach Aussagen des Senators Graham eine große Mehrheit, die für die Sanktionen sind, parteienübergreifend mehr als 70%. Ja, die Europäer haben sich, und das ist der zweite Punkt, haben sich immer mehr ins Spiel gebracht. Die Koalition der Willigen, die von Frankreich und Großbritannien begonnen wurde, die ich auch immer ein bisschen skeptisch betrachtet habe, war mehr als nur eine Untersuchung zur Stationierung einer Friedenstruppe in der Ukraine. Sie hat letztlich dazu geführt, dass Europa jetzt auch mit Deutschland, Polen, Italien wieder relevant wurde, obwohl gerade diese Länder, die ich zum Schluss genannt habe, einschließlich unseres Landes, aus unterschiedlichen Gründen sehr zurückhaltend mit diesen militärischen Planungen waren und teilweise auch noch sind.
Ganz kurz nochmal zu den Sanktionen durch die USA, für die es hier und da Mehrheiten gäbe, wie Sie gesagt haben. Irgendwann muss aber auch Trump, der ja noch davor steht, sag ich mal, seinen Drohungen auch in Richtung Russland Nachdruck verleihen, denke ich. Ne? Also wenn dem russischen Verweigern dann nichts an Konsequenzen folgt, das muss doch Trump auch sehen. Dann wird es ja bald vorbei sein mit seiner Glaubwürdigkeit, mit dem Schrecken vor seiner Art, Politik zu machen.
Ja, das ist ja genau der Grund, aus dem ich auch sage, dass er jetzt die Sanktionen ernsthaft dann auch androhen sollte oder vielleicht im geschlossenen Teil des Gesprächs auch getan hat. Das weiß man ja nicht, das habe ich ja gerade schon angedeutet. Aber ich sehe das genauso wie Sie.
Okay, dann zum aktuellen Verhandlungsgeschehen und zu den Konsequenzen einer möglichen Vereinbarung hat uns Christiane Schmieger aus Köln geschrieben. Ich kann die Mail nicht in Gänze vorlesen, dafür ist sie zu lang, dafür aber folgender Ausschnitt. Zitat: Meine Frage ist jetzt, wenn ein Waffenstillstand tatsächlich eintreten würde, wie soll die Ukraine angesichts der aktuellen militärischen Situation allein mit Verhandlungen ihre besetzten Gebiete befreien? Die Ukrainer und auch die Osteuropäer sagen immer wieder, dass Putin nur Stärke versteht, aber wie will man ihn am Verhandlungstisch so unter Druck setzen, dass er aus den besetzten Gebieten abzieht? Das scheint mir so unrealistisch zu sein. Die Europäer reden viel, aber machen nicht wirklich was, um die Situation deutlich zu verändern. Und das muss Präsident Selenskyj eigentlich genauso sehen. Ich frage mich jetzt, ob er sich auf all dieses Gerede um einen Waffenstillstand nur einlässt, weil er genau weiß, dass Putin sowieso nicht darauf eingehen wird und weil sein eigentliches Ziel darin besteht, den Druck auf Putin zu erhöhen, auch mit mehr militärischer Unterstützung für die Ukraine. Zitat Ende. Da hat Frau Schmieger im zweiten Teil den Punkt angeführt, den ich vorhin auch schon mal in den Raum gestellt habe. Dazu hatten Sie ja was gesagt schon, Herr Bühler. Vielleicht konzentrieren wir uns deswegen mal auf den ersten Teil.
Also Präsident Selenskyj sieht das wahrscheinlich ähnlich, insbesondere was die Amerikaner angeht, vielleicht etwas weniger, was die Europäer angeht. Die Amerikaner haben bei den Ukrainern massiv an Vertrauen eingebüßt in den letzten Wochen, das sagen die Umfragen. Die Ukrainer werden möglicherweise auf besetzte Gebiete verzichten müssen. Dass sie diesen Landraub aber völkerrechtlich anerkennen, das halte ich für ausgeschlossen. Das halte ich auch für ausgeschlossen, wenn man die Krim betrachtet. Aber letztlich ist es eine Entscheidung, die die Ukrainer selbst treffen müssen und sich auch treffen werden. Es kann also sein, dass einem Waffenstillstand eine lange Phase der Instabilität folgen wird, mit dem ständigen Risiko, dass Kämpfe neu ausbrechen. Eine Aussöhnung sehe ich in einem solchen Fall nicht. Wahrscheinlich werden die recht behalten, die sagen, dass die Lösung erst bei einer neuen Regierung im Kreml möglich wird. Zu sehr hat Putin auf Krieg gesetzt, als dass er jetzt da noch irgendwie zurück kann.
Zu diesem Komplex erreichen uns auch immer wieder Fragen aus der in Anführungszeichen anderen Richtungen, Fragen und Überlegungen, die natürlich auch ihre Berechtigung haben und diskutiert werden sollten. Klar, man muss nicht mit denen einverstanden sein, aber natürlich sind die Ansichten legitim und gehören auf den Tisch. Beispiel ist eine Mail von Roman Zahm. Der will ich auch kurz einen längeren Ausschnitt vorlesen. Zitat also. Hallo Herr Bühler, Sie haben in der letzten Sendung, was tun Herr General, gesagt, dass dieses Papier in Klammern Türkei 2022, nur ein schlechter Entwurf war und für die Ukraine dieser Vertrag ein schlechter Vertrag gewesen wäre. Es erschreckt mich, dass Sie, vermutlich wie viele Militärs, auch immer nur von Verlusten sprechen, aber nie von Menschen, die ihr Leben gelassen haben und von deren Angehörigen, die einen Menschen verloren haben und von Kindern, die ohne Vater aufwachsen müssen. Zur Zeit von Istanbul 2022 waren auf jeden Fall noch 2 Millionen Menschen mehr am Leben. 1 Million Russen, 1 Million Ukrainer. In Klammern, ups, Verluste von Ukrainern sind ja laut Selenskyj 48.000 Menschen, Klammer zu. Und wenn es nur ein Mensch gewesen wäre, wäre es einer zu viel. Die Kriegslust in Deutschland erschreckt mich. Alle, die da nach Krieg schreien, sollten vielleicht mal eine Woche an die Front oder nur mal nach einem Angriff die Verletzten versorgen. Mir wäre es auch egal, welche Farbe mein Reisepass hat, russisch oder ukrainisch, Hauptsache meine Kinder sind am Leben. Zitat Ende aus der Mail von Roman Zahm. Was sagen Sie dazu, Herr Bühler?
Also die Opferzahlen, die Herr Zahm gerade genannt hat in seiner Frage, die kann ich nicht bestätigen. Da weiß er mehr als ich. Herr Zahm, Sie sollten mir auch nicht unterstellen, dass ich kein Mitgefühl für die Opfer des von Russland vom Zaun gebrochenen Krieges habe. Ich glaube, da spreche ich in diesem Podcast eine andere Sprache. Ich verwechsle allerdings auch nicht Opfer und Täter. Ich kann auch keine Kriegslust in Deutschland feststellen und höre keinen nach Krieg schreien. Ich habe aber Verständnis, dass sich die Ukrainer mit großer Mehrheit dafür entschieden haben, für ihre Freiheit und gegen Unterdrückung zu kämpfen. Also nicht zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Nicht, weil sie wollen, sondern weil es keine andere Möglichkeit gibt, weiterhin in Freiheit zu leben, wenn sie das nicht tun.
Kurze Nachfrage zum Anfang dieses Ausschnitts aus der Mail von Herrn Zahm. Wenn Sie sagen, Herr Bühler, dass Istanbul 2022 schlecht für die Ukraine gewesen sei, dann stellt sich aber doch auf jeden Fall die Frage, glauben Sie wirklich, dass irgendein Ende dieses Krieges mit irgendeinem Vertrag jetzt besser wäre für das Land, also für die Ukraine, als dieser Vertrag von 2022? Also da muss man, glaube ich, auch viel Fantasie haben.
Also das Istanbul-Papier als unterschriftsreifen Vertrag zu bezeichnen, das ist eine Legende, Herr Deisinger. Also die ist ja bereits mehrfach widerlegt worden. Da haben wir auch neulich mit Herrn Erl darüber diskutiert. Und darauf bezieht sich unser Hörer ja. Das war ein Entwurf, der nicht zur Unterschrift geeignet war. Warum nicht? Weil wesentliche Bestandteile überhaupt nicht erfasst worden sind, die Forderungen der Russen waren. Zum Beispiel die Reduzierung der Streitkräfte auf 80.000 Mann war nicht konsensfähig und auch nicht die Abgabe von oder Übergabe von Territorien, der besetzten Territorien, das war nicht konsensfähig. Das sollte von den Chefs dann persönlich ausgehandelt werden. Also insofern darf man da nicht von einem unterschriftsreifen Vertrag sprechen, sondern das war ein Papier, das im Grunde genommen der ukrainischen Delegation diktiert worden ist. Und es gibt im internationalen Bereich genügend Belege, dass das eine Legende ist, die jetzt seit 2022 mitgeschleppt wird. Und da will ich jetzt die heutige Situation überhaupt nicht vergleichen mit der damaligen Situation, die wesentlich dramatischer war, als sie heute ist für die Ukraine, auch 3 Jahre nach dem Krieg. Damals waren 30% der Ukraine besetzt. Heute sind es gerade mal, noch nicht mal, muss ich sagen, 20%. Es sind viele Opfer gebracht worden dafür, das ist richtig. Vor allen Dingen Opfer auch auf der russischen Seite, der es egal ist, ob ihre Soldaten dort an der Front sterben oder nicht sterben, die lieber das Material schonen, wie ich es vorhin gesagt habe, als ihre eigenen Soldaten. Und das ist ein großer Unterschied auch zur Ukraine.
Dann Punkt an dieser Stelle. Themenwechsel nochmal hier im Podcast heute. Ich wollte eine Sache noch ansprechen, nämlich das, was sich in Deutschland in Sachen Verteidigung tut, unter dem neuen Bundeskanzler Friedrich Merz. Eingangs mal gefragt, Herr Bühler, dieser außenpolitische Einstieg in die Kanzlerschaft, also die Reisen nach Paris, nach Warschau, nach Brüssel und so weiter, war das in Ihren Augen ein gelungener Einstieg? Also ich bin ja fast geneigt zu sagen, dass einfach alles, was beispielsweise die Beziehungen zu den Franzosen wieder verbessert, als gut angesehen werden sollte. Da ist ja ziemlich viel versaut worden in den vergangenen Jahren unter Merkel und Scholz.
Also Letzteres würde ich jetzt so nicht sagen.
Das ist nicht Ihre Wortwahl, ich weiß.
Nein. Außerdem muss ich sagen, es gehören ja auch immer zwei Seiten dazu. Und ich erinnere an die vormalige Regierung dort in Polen, die auch nicht einfach war in ihrer Abneigung gegenüber Deutschland und seinen politischen Vertretern. Ich glaube, aber um zur Frage zu kommen, ich glaube, das war ein sehr guter Einstieg und Sie haben gerade ein paar Städte aufgezählt. Man müsste Rom noch dazu nehmen mit dem Treffen mit der italienischen Ministerpräsidentin. Man müsste die europäische politische Gemeinschaft noch mit dazu nehmen, die getagt hat. Also alle europäischen Länder einschließlich der Türkei, die in Tirana getagt hat, wo er auch viele seiner Amtskollegen dort getroffen hat. Also ich muss schon sagen, das war ein sehr guter Einstieg. Das ist übrigens auch eine Reaktion, die ich gerade von vielen Offizieren aus einigen Ländern gehört habe, die mit mir in Estland waren.
Ich glaube, genau zu der Zeit, als Sie in der vergangenen Woche Podcast aufgezeichnet haben, hat Merz seine Regierungserklärung abgegeben. Die jetzt auf alle verteidigungspolitischen Aspekte abzuklopfen, das schaffen wir jetzt natürlich nicht. Aber ich will mal eine Ankündigung, ein Ziel rausgreifen. Die Bundeswehr soll wieder stärkste Armee Europas werden. Da wird sich ja mancher schlucken. Aber Sie, Herr Bühler, haben mir im Vorfeld schon gesagt, dass das ja eigentlich auch schon wer vor März verkündet hatte. Wer?
Also zu der Sache bin ich von vielen auch gefragt worden in Estland. Ich habe ihnen gesagt, es ist gut, dass Kanzler Merz dies jetzt auch ausdrücklich bestätigt hat in seiner Regierungserklärung und dass jetzt auch die finanziellen Grundlagen gegeben sind, um das auch umzusetzen. Aber eigentlich, und das haben wir im Vorgespräch besprochen, das stimmt, es ist eigentlich nichts Neues. Es ist schon vor knapp 10 Jahren in der NATO entschieden worden, dass die USA künftig 45% der NATO-Fähigkeiten stellen soll, Deutschland 10%, Frankreich und Großbritannien zwischen 8 und 9 und die anderen den Rest. Vor der Zustimmung, und da kann ich mich noch gut erinnern, vor der Zustimmung Deutschlands zu dieser Festlegung gab es Bedenken. Was werden unsere Nachbarn sagen? Was sagt Polen dazu? Was sagt Frankreich dazu? Was sagt Großbritannien dazu als betroffene Nation auch? Sie sind alle gefragt worden und zur Überraschung mancher haben sie nicht nur zugestimmt, sondern das auch ausdrücklich gefordert. Mir ist ein Zitat noch in Erinnerung, kann jetzt aber nicht mehr genau sagen, welcher polnische Politiker das war. Uns ist ein starkes Deutschland lieber als ein schwaches. Die Prozentzahlen kommen übrigens durch die Größe des Landes, über die Bevölkerungszahl, die Wirtschaftskraft und so weiter zustande. Und sie wurde damals unter Federführung von Generalsekretär Stoltenberg errechnet. Wenn Sie so wollen, wurde damit die Basis geschaffen, dass Deutschland auf längere Sicht Streitkräfte bekommt, die mehr Fähigkeiten haben als zum Beispiel Frankreich und Großbritannien, aber auch Polen natürlich. Und zweitens, denselben Satz hat Bundeskanzler Scholz auch auf der Bundeswehrtagung im Jahr 2022 so gesagt, auch im öffentlichen Teil, aber da hat sich also, wenn ich mir das Medienbild so anschaue, in der Berichterstattung, da konnte sich keiner mehr daran erinnern, ganz offensichtlich. Aber es ist tatsächlich, das hat eine Geschichte.
Ja, also dieser Satz, Deutschland soll wieder die stärkste Armee Europas haben. Nichtsdestotrotz scheint es ja bis zur Erreichung dieses Ziels noch ein weiter, ich weiß nicht, wie viel weiter man noch sagen muss, irgendwie Weg zu sein. Wie lange würden Sie denn veranschlagen, wenn das alles optimal liefe?
Also ich habe ja schon mal gesagt, dass wir in den Jahren 2017 bis 2022 5 Jahre verloren haben, weil die Finanzierung einfach nicht ausreichte. Bei allen Fortschritten von 2022 bis heute blieb ja auch eine wirkliche Zeitenwende aus. Es hat sich jetzt mit den Finanzierungsgrundlagen die Situation komplett geändert. Insofern haben Sie recht, dass es jetzt noch ein weiter Weg ist, ohne dass ich mich da jetzt auf den Zeitpunkt festlegen möchte. Dazu müssen ja jenseits der Grundlagen, also der Grundgesetzänderung, die meine ich damit, auch Jahr für Jahr der politische Wille da sein, dies auch umzusetzen in den Haushaltsberatungen und letztlich dann im Haushaltsgesetz. Der politische Wille ist zwar heute erkennbar, der muss aber, wie gesagt, Jahr für Jahr erneuert werden.
Und ich habe mal vorausgesetzt, dass Sie ein solches Ziel, also Bundeswehr, stärkste Armee Europas, dass Sie ein solches Ziel sicher gut finden. Habe ich das richtig vorausgesetzt?
Ich denke schon. Ich will es mal so begründen. Eine gerechte Lastenteilung im Bündnis ist ja immer gut. Vor allen Dingen, wenn es die Nachbarn auch so wollen, was ja der Fall ist. Letztlich hat die Verweigerung einer solchen Lastenteilung zu der Lage geführt, die wir heute in den transatlantischen Beziehungen erleben. Die ist ja erst nicht seit Präsident Trump so entstanden, sondern bereits viele Jahre vorher. Allerdings ist sie von Trump und seiner MAGA-Bewegung ausgenutzt worden, das stimmt.
Man könnte meinen, dass wir, wenn wir ein solches Ziel erreichen wollen in Deutschland, dass wir da jetzt erstmal noch an den Polen vorbei müssen, denn was die ja an Aufrüstungen auf die Schiene gesetzt haben, das ist doch ziemlich beachtlich.
Also das soll jetzt kein Wettlauf sein und das ist es sicher nicht. Die Polen haben noch mehr Nachholbedarf wie wir. Ja, sie haben jetzt viel Panzer und Artillerie aus Südkorea bestellt. Man darf die Fähigkeiten aber nicht nur an Panzern und an Artilleriegeschützen beurteilen, zumal Polen in einer ganz anderen geografischen Lage an der Ostflanke des Bündnisses ist, also einen Fokus hat auf Landstreitkräfte. Sie braucht also andere Fähigkeiten als die Bundeswehr. Wenn man die Fähigkeiten der Polen bei den Marinestreitkräften oder in den Luftstreitkräften anschaut, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Also man muss die gesamte Bandbreite der Fähigkeiten sehen, auch beispielsweise jetzt Satelliten, die Deutschland ja hat und andere andere Fähigkeiten mehr.
Und mancher, der die Geschichte im Hinterkopf hat, der wird bei einer solchen Ankündigung vielleicht Schüttelfrost bekommen. Also die Deutschen wieder stärkste militärische Kraft in Europa. Kann das gut gehen?
Also ich bekomme da keinen Schüttelfrost. Vor allem, weil ich uns im Bündnis oder in den Bündnissen, muss ich genauer sagen, gut aufgehoben sehe. Solche Gedanken können eigentlich nur kommen, wenn man wieder in die Zeit von Nationalstaaten ohne feste Einbindung in die Europäische Union oder ohne feste Einbindung in die NATO zurückdenkt. Die Zeit haben wir aber hoffentlich dauerhaft in Europa überwunden.
Ja, Bündnis gut aufgehoben, ist das nicht auch hin und wieder ein bisschen Wunschdenken? Ich meine, das Einbinden in eine Allianz ist ja auch keine Garantie, dass einer nicht seltsame Dinge überlegt, sagt und vielleicht auch irgendwann mal tut. Siehe Donald Trump.
Ja, es ist aber nicht nur Donald Trump. Es gibt ja auch in Europa einige, die mit der MAGA-Bewegung sympathisieren, die auch auf isolationistische und nationalistische Abwege geraten sind, auch bei uns. Umso wichtiger ist es, dass jetzt auf die USA bezogen die transatlantische Brücke nicht weiter beschädigt wird, sondern dass wir daran arbeiten, sie ja, zu renovieren, zu erhalten und gleichzeitig aber auch auf der europäischen Seite mehr für unsere Sicherheit zu tun.
Und das Erschrecken bei den, ich sag mal, Schüttelgefrosteten wurde vielleicht noch größer, nachdem der neue Außenminister Wadefuhl gemeint hat, ja, er sei auch dafür, 5% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu stecken. Ich hatte das hier im Podcast ja schon mal vorgerechnet und bin eigentlich dafür, andere Zahlen zu verwenden, weil diese 5% vom Bruttoinlandsprodukt die Größenordnung dessen, was da auf uns zukommt, verniedlichen. Also 3 Pünktchen mehr im Vergleich zu den bisherigen 2% sind eben nicht nur 3 Pünktchen. Momentan haben wir über 50 Milliarden im Verteidigungshaushalt. Und wenn wir hier diese 5% BIP mal hochrechnen, dann käme man dann auf, weiß nicht, 215, 220 Milliarden. Das sind dann nicht 10-11% wie jetzt, sondern 44-45% des gesamten aktuellen Haushalts, die dann für Verteidigung aufgewendet werden müssten. Ich glaube, da würde unsere Gesellschaft auch von ganz allein Peng machen. Also momentan, sagte ich ja, liegen wir bei 10 oder 11% des Haushalts.
Also mich hat es gar nicht erschreckt. Der militärische Bedarf liegt für die nächsten Jahre bei etwa 3,5% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist ja das, was das Verteidigungsministerium auch in Projekten umsetzen kann. Das, denke ich, müssen wir leisten. Bei der auch medialen Berichterstattung über die Aussage von Außenminister Wadipul fallen mir aber 2 Dinge auf. Einmal, dass jetzt von Ausgaben für die Verteidigung von 5% die da geleistet werden sollen. Die Rede ist, manche haben sogar geschrieben oder gesagt, es sind 5% für die Bundeswehr, sagt da einer in einem bekannten Podcast. Das ist so nicht richtig. Sie haben es gerade auch gemacht. Sie haben auch von Ausgaben für die Verteidigung gesprochen. Die 3,5% lege ich mal zur Seite, aber die 1,5%, das sind Ausgaben für Straßen, für Brücken, für Eisenbahnen, Hafeninfrastruktur, Ausgaben für die zivile Verteidigung, den Bevölkerungsschutz, das Gesundheitswesen und so weiter. Also zivile Investitionen in Infrastrukturen, die auch vom Militär genutzt werden können, sicher, und die ohnehin gemacht werden müssen, die auch in dem Infrastrukturpaket enthalten sind, die jetzt Grundlage war zur Änderung des Grundgesetzes. Also diese Ausgaben, die ohnehin gemacht werden, die rechnen auf diese 5%-Quote an. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, also die Spekulation, dass sich da etwas verschiebt in der Bundesregierung, weg vom Verteidigungsministerium hin zum Außenminister, die ist ja auch gemacht worden. Das ist natürlich auch falsch. Das Außenministertreffen der NATO, anlässlich dessen Außenminister Wadipul das gesagt hat, dient der Vorbereitung des NATO-Gipfels Ende Juni in Den Haag, auf dem die Staats- und Regierungschefs Beschlüsse fassen sollen hinsichtlich der künftigen Fähigkeiten der NATO und dann auch der Finanzierungsschwelle dort für die Einzelne, das Finanzierungsziel für die einzelnen Staaten. Also für die Vorbereitung eines NATO-Gipfels und für die tagtägliche politische Arbeit des NATO-Rats in Brüssel ist das Außenministerium das zuständige Ressort. Das gilt überhaupt auch für die Sicherheitspolitik insgesamt. Und das Verteidigungsministerium arbeitet zu. Und da hat sich nichts verschoben. Das ist einfach so, dass der Außenminister seinen Job gemacht hat.
Ja, aber nochmal zurück zu den Prozentzahlen. Wenn Sie das so aufdröseln, Herr Bühler, 3,5% gut militärische Verteidigung und 1,5% für ja, Dinge, die man vielleicht auch für Verteidigung nutzen könnte oder die dafür gebraucht werden, auch im zivilen Bereich. Das klingt jetzt mit Verlaub so, als würden Sie ja dann vielleicht doch ein bisschen beschwichtigen wollen oder schön rechnen. Also allein wenn es nur 3,5% wären, dann wären das auch, wie viel, 150 Milliarden im Vergleich zu den 50, 60 jetzt?
Also ich habe jetzt aus meiner Perspektive nichts schön geredet oder ich habe auch nicht beschwichtigt. Ich habe nur mal die Fakten dargestellt und auch Ihre Aussage richtig gestellt, dass wir Verteidigungsausgaben von 5% haben werden. Das ist einfach nicht richtig. Und der zweite Punkt, das sind jetzt die 3,5%. Ja nun, wenn wir verteidigungsfähige Streitkräfte haben wollen, wenn wir wissen, dass wir Lücken haben, die wir über Jahrzehnte immer größer gemacht haben, zum Teil Fähigkeiten ganz abgegeben haben, Luftverteidigung, sage ich mal, die territoriale Luftverteidigung und auch andere Fähigkeiten, ja, dann müssen wir investieren, da haben wir Nachholbedarf und es kommen neue Technologien dazu, die auch Investitionen erfordern werden. Es kommen wahrscheinlich auch auf dem Gipfel Personalforderungen auf uns zu, die uns zwingen werden, den Personalumfang der Streitkräfte zu erhöhen, den aktiven und auch den der Reservisten. Und auch diese Teile der Bundeswehr müssen ausgerüstet werden. Das sind letztlich die Luftverteidigung, das sagte ich ja schon einige Male jetzt, das wird erhebliche Investitionen erfordern, damit wir auch Schutz haben vor den Raketen, die in Kaliningrad und St. Petersburg stationiert sind und die binnen Minuten deutsche Staatsgebiet erreichen können.
Okay. Schauen wir mal, wohin der Weg genau führt. Wir haben die Diskussion dazu weiter im Blick und werden sicher an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast auch noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an auf unserer Mailbox 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann, ich glaube, am Mittwoch in der nächsten Woche wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.